Heute werden wir uns beschäftigen mit dem 16. Kapitel des Markus-Evangeliums und freue mich auch, dass alle, die jetzt zugeschaltet sind, übers Internet und Telefon hoffentlich gut hören können. Ja, wie jedes Mal wird es zu Beginn der Bibelstunde eine Andacht geben. Heute freue ich mich ganz besonders, ich muss die heute nicht halten. Wir haben ja einen Praktikanten, der Veit, der hat sich jetzt manches angeguckt und ab Ende des Jahres darf er laut Ausbildung selber Pastor sein. Dann wollen wir mal gucken, wie der so eine Andacht hält. So einer, der so ganz am Anfang steht. Veit, schön, dass du da bist. Thema habe ich ihm genannt halt und Veit, ich übergebe an dich.
Ja, herzlichen Dank. Auch einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Ich muss sagen, in den ersten 3,5 Wochen, die ich jetzt hier war, habe ich gedacht, hier wird man ja richtig mit guter Kost zugeballert. Ja? Eine Bibelstunde, die mittwochs stattfindet, hat nicht nur eine sehr tiefgehende Bibelarbeit, die ungefähr 45 Minuten dauert, sondern auch noch eine Andacht vorneweg, die eigentlich vom Aufbau auch nochmal eine knappe Predigt enthält. Also das ist schon ein Privileg, was man hier zu essen bekommt. Ich habe mir gedacht, so eine Andacht ist wie so eine Art Qualifikationsrunde, die man erstmal fahren muss, dass man für das große Rennen dann auch wirklich gewappnet ist und man bescheinigen kann, jo, ich darf daran tatsächlich teilnehmen. Und nach diesem Schema soll es auch heute Abend gehen. Es geht um Markus 16, Vers 11. Und als diese hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Noch einmal. Und als diese, also die Jünger, hörten, dass er, Jesus, lebe und von ihr, Maria Magdalena, gesehen worden sei, glaubten sie, die Jünger, es nicht. Ich habe diesem kurzen, aber doch sehr aussagestarken Text die Überschrift gegeben, zu schön, um wahr zu sein. Wir wollen uns auf den Unglauben der Jünger konzentrieren. Und auch ich habe das schon beim Olli gut gelernt, 3 Punkte mitgebracht. Erstens der Unglaube aufgrund von Traurigkeit. Zweitens der Unglaube trotz eines glaubhaften Berichtes. Und drittens der Tadel für den Unglauben. Erstens Unglaube aufgrund von Traurigkeit. Tiefe Trauer hat es so an sich, dass sie einem manchmal die Sinne rauben kann. Im Sinne, man hört nicht mehr richtig, man sieht die Dinge etwas verzerrt aus einem falschen Blickwinkel und man kann vielleicht auch nicht mehr ganz klar denken und auf einmal ist einem der Sinn des Lebens, so etwas entglitten. Ich habe das selber so ein bisschen erlebt. Am Ende meiner Abiturphase war ich in so einer gewissen Lebenskrise. Heute bin ich sehr, sehr dankbar dafür, aber damals war das überhaupt nicht schön. Ich habe mir wahnsinnig viele Sorgen um die Zukunft gemacht. Mein Abi war so mittelmäßig und ich habe mir gedacht, okay, du interessierst dich ja für einiges. Wo passt du denn nur wirklich hin? Eigentlich passt du wahrscheinlich nirgendwo hin. Habe mir in der Schule gedacht, okay, alle Fehler, die du irgendwo machst, das fällt den Leuten bestimmt alles auf. Die gucken da auch nur alle irgendwie rum, ob du irgendwas falsch machst. Du bist sowieso der Oberversager. Du musst den Leuten und Gott letztlich beweisen, dass du ein guter Christ bist. Aber im Grunde versagst du überall. Ja, und ist der christliche Glaube überhaupt Realität? Das ist so ein bisschen Trauer, Glaube und Unglaube, der sich da mixt. Und der Sinn des Lebens muss dann nochmal neu angegangen werden. Ich bin unserem Herrn sehr dankbar, dass ich jetzt heute tatsächlich Theologie studieren darf und jetzt hier ein St. Martini Praktikum mache. Er hat an mir etwas gearbeitet, aber da ist noch sehr viel weiter dran zu formen. Aber den Jüngern ging das so. Denen war der Sinn des Lebens tatsächlich entglitten. Ihre große Hoffnung, der Meister, wo sie dachten, der nun endlich ein bisschen, ja, ihnen Sinn, nicht nur ein bisschen, sondern den Sinn des Lebens gegeben hat, der war nun gestorben. Und jetzt kommt da jemand her und sagt, er ist auferstanden. Ich denke, die Maria Magdalena war sehr überzeugend, denn echte Freude kann man nach dem Tod eines geliebten Freundes nicht vorspiegeln. Aber die Jünger hat das nicht berührt. Jeglicher rationelle Glaube, jegliches Nachdenken war nicht wirklich möglich, weil die Trauer sie so übermannt hat. Unglaube aufgrund von Traurigkeit. Zweiter Punkt. Unglaube trotz eines glaubhaften Berichtes. Warum war der Bericht denn glaubhaft? Maria Magdalena, sie war ja nicht irgendeine, von ihr wurden 7 Dämonen von Jesus ausgetrieben. Vielleicht haben sich die Jünger gedacht, ja, Maria, Jetzt haben sie dich vielleicht wieder. Oder du hast hier gerade optische Halluzinationen gehabt. Aber es gab noch andere Gründe, die einen glaubhaften Bericht haben können. Sie hätten nicht nur sehen müssen, dass eben jemand, der seinen Freund verloren hat und jetzt so voller Freude ist, dass da mehr dahinter sein muss als nur eine Einbildung, hätten sie doch auch die Alten Testament-Verheißungen gehabt. Zum Beispiel Jesaja 52 und 53, wo vom leidenden Gottesknecht die Rede ist. Wir lesen zum Beispiel in Jesaja 52, Vers 13, siehe, mein Knecht, er wird einsichtig handeln. Er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Doch auf der anderen Seite, gleich wie sich viele über dich entsetzen, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Und in Jesaja 53 wird das dann auch noch weiter entfaltet. Leiden, sterben und auch auferstehen, ja erhoben sein, das war in den Propheten schon verheißen. Und wir haben es ja, oder Sie haben das in der Markus-Reihe ja auch schon so ein bisschen mitgekriegt. Der Herr Jesus hat mehrmals sein Leiden und sein Sterben und sein Auferstehen angekündigt, in Markus 8. Doch wie haben die Jünger reagiert? Petrus zog ihn beiseite und wehrte ihm. In Matthäus schreibt dann noch, das widerfahre dir bloß nicht, Herr. In Markus 9, genau das gleiche, Leiden, Sterben, Auferstehen, Kommentar zum Verhalten der Jünger, sie verstanden es nicht. Und in Markus 10, sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Also in allen drei Stellen stellen wir fest, sie waren hoffnungslos mit der Situation überfordert. Sowohl davor als auch nach dem ganzen Geschehen von Sterben, Leiden und Auferstehen. Ich denke, wir kennen so manchen Unglauben auch. Die Jünger, die hatten ja die Bibel damals noch nicht so vor sich. Wir haben sie schon, aber ich glaube, manchmal packt uns der kleine Unglaube im Alltag dann doch noch. Kann ich das Wort jetzt wirklich so mitnehmen? Lösung und Lehrtext haben mich doch jetzt so verheißungsvoll angesprochen. Doch darf ich das jetzt wirklich für mich nehmen? Und ich glaube, ich hätte ähnlich reagiert wie die Jünger, wie der Petrus, wenn ich mit ihnen unterwegs gewesen wäre. Ich bin nicht besser als die Jünger. Doch kommen wir nun zum dritten Punkt, zum Tadel für den Unglauben. Lukas beispielsweise bringt eine Parallelstelle zu unserem Text, Markus 16, Vers 11. Der sagt dann auch, und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen, und sie glaubten ihnen nicht. Und wie war das dann mit den Emmaus-Jüngern? Die sagten dann zu diesem unbekannten Begleiter, ja, zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie sagten, sie hätten Engel gesehen. Und Jesus sagt dann wenige Verse später, oh, ihr Unverständigen, zu trägen Herzens, um zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Tja, und die Emmaus-Jünger machen die Erfahrung, dass man ihnen später auch nicht glaubt. Die Freude fasst nur sehr langsam. Es ist schwierig, Trauernde wirklich zu überzeugen, wenn sie von einem wirklich schwierigen Grund aus dem Leben gerissen wurden. Ja, das Werk der Erlösung und der Auferstehung Jesu mag uns als zu schön, um wahr zu sein, erscheinen. Aber es ist tatsächlich Realität. Weil, Paulus schreibt später in 1. Korinther 15, er ist von 500 Geschwistern auf einmal gesehen worden. Wir haben die Berichte gleich von mehreren Evangelisten und auch die Briefe und wir haben heute auch den Heiligen Geist, der unserem Geist bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind und dass das Wort Gottes wahr ist. Und ich finde es so schön, dass Johannes in Kapitel 20, Vers 21 schreibt, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Sohn. Vielleicht kann das ja doch unserem Unglauben auch ein bisschen geholfen haben und das eine gute Qualifikationsrunde gewesen sein für das große Rennen, was gleich kommt, über den Rest des Markus-Evangeliums. Ich fasse noch einmal zusammen die drei Punkte. Erstens Unglaube aufgrund von Traurigkeit. Zweitens Unglaube trotz eines glaubhaften Berichtes. Drittens Tadel für den Unglauben. Aber jetzt dürfen wir uns freuen, denn die Auferstehung ist Realität.
Ja, Veit, lieben Dank, dass du uns eingestimmt hast auf dieses 16. Kapitel. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Ihr Lieber und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass du dich trotz des Unglaubens der Jünger durchgesetzt hast, Herr. Dass es darauf nicht angekommen hat, sondern dass sie längst dann auch überführt wurden, dass sie überzeugt wurden, Herr, und dass sie zu Zeugen wurden, Herr. Aber wir erleben das auch immer wieder, Herr. Wir haben es in unserem eigenen Leben erfahren müssen, Herr, wie wir ungläubig waren und wie du uns zum Glauben geführt hast. Wir erleben es auch immer wieder, Herr, wie Menschen, denen wir dein Zeugnis ablegen, Herr, dass sie es nicht annehmen wollen, Herr. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns trotzdem immer wieder gebrauchst und dass du uns bevollmächtigst, Herr, dass Menschen wirklich dein Wort auch annehmen, wenn wir es mit unseren unwürdigen Mündern bezeugen. Wir wollen dir Dank sagen, dass wir dein Wort in Zuverlässigkeit immer noch haben. Wir wollen dir Dank sagen, dass wir jetzt versammelt sind unter deinem Wort. Und wir wollen dich bitten für den weiteren Verlauf dieses Abends, Herr, dass du bei uns bist, dass du uns segnest, führst und leitest. Amen. So, der Falk wird auch in die Tasten greifen. Lied 95 wollen wir gemeinsam singen. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Alle vier Liedstrophen, Lied 95. Lied 95.
Das Geheimnis Gottes sah, das Geheimnis des Gerichtes über aller Menschen schon. Das Geheimnis seien Licht des Sohns des Vaters wiederholt. Nun in heiligem Stille schweigen schrie
heute das 16. Kapitel abschließend anschauen im Markus-Evangelium. Bevor wir das tun, möchte ich Sie bitten, einmal diese kleine Landkarte herauszunehmen. Da wollen wir noch einmal einen abschließenden Blick werfen auf dieses ganze Markus-Evangelium. Und zwar von dem, was dort passiert ist mit den Wanderungsbewegungen, die wir nachspüren können. Wir haben das ja zum Teil auch gelesen, wenn es dann hieß, und er machte sich auf und ging nach Kapernaum oder da brach er da wieder auf, halt nicht, die man so, wenn man aufs Ganze sieht, dann mal nachvollziehen kann. Und dann hat man nochmal so einen geografischen Überblick, was da passiert ist. Wir sehen, dass das Zentrum der Geschichten, die im Markus-Evangelium überliefert werden, dass die in Kapernaum, eben am nördlichen Rand des See Genezareths liegen. Da passiert ganz, ganz viel dort. Und von dort aus gibt es immer wieder diese Wanderungen, bis hoch nach Südern, nach Caesarea Philippi halt. Das war ja der Punkt, wo dann eben Jesus ab nach, schließlich nach Jerusalem gegangen ist, war somit der nördlichste Punkt halt. Da sind so ganz viele Dinge passiert in diesem Bereich. Auf dieser Karte sind immer wieder auch so die wesentlichen Ställe benannt, einfach, die wir dann auch identifizieren können halt. Also die Predigt etwa im Boot, Markus 4, Vers 1, oder die Speisung der 5000, das Wasserwandeln Jesu, Markus 6 halt, alles in und um den See Genezareth halt, nicht? Auch die Berufungsgeschichten zunächst in Nazareth halt, da sehen wir, da ist also ein Schwerpunkt in Galiläa halt, nicht? Also wir wissen, dass damals ja so eine Dreiteilung war, drei Könige es gab halt, nicht? Und Jesus zunächst schwerpunktmäßig in Galiläa gewirkt hat. Und dann eben zum Schluss seines Wirkens halt, er nach Judäa, dann kommt nach Jerusalem. Er ist, das wird im Markus-Evangelium nicht ganz so deutlich, aber wenn man die anderen drei Evangelien kennt, vorher auch schon in diesen 3 Jahren seiner Wirksamkeit in Jerusalem gewesen halt, also da wird immer wieder auch davon berichtet, das war klar für einen Juden, dass er eben zu den hohen Festtagen auch nach Jerusalem kam. Aber im Markus-Evangelium, wir haben davon gesprochen, dass es eben eine Passionsgeschichte mit langer Einleitung ist, wird da eben alles drauf fokussiert, auf diesen einen finalen, letzten Aufenthalt, letztlich eben in Jerusalem halt, nicht? Und da ist eben dann die Kreuzigung, da ist das Passionsgeschehen, was wir in der letzten Geschichte, in der letzten Stunde betrachtet haben und eben auch das Auferstehungsereignis halt, was dort stattfindet, mit dem wir uns jetzt gleich beschäftigen wollen. Aber das einfach nochmal so ein Gesamtblick, so eine Gesamtschau auf die Wanderungsbewegung. Man sagt ja auch, Jesus sei ein Wanderprediger gewesen halt, das kann man hier so ein Stück weit nachvollziehen halt nicht. Also diese Linien sind natürlich jetzt nicht ganz genau die Wanderungswege, da mag es die ein oder anderen Abzweig noch gegeben haben, wo er gewesen ist halt. Aber so etwa kann man das aufgrund der Zuordnung im Markus-Evangelium erkennen und auch dann so niederlegen, dass man sieht, was da so in diesen 3 Jahren passiert ist, dass Jesus eben mit den Jüngern unglaublich viel unterwegs gewesen ist halt nicht, dass er da wirklich das ganze galiläische und auch nördliche judäische Gebiet bereist hat halt, gesprochen halt und dass er den Menschen dort begegnet ist. Dass dieses Wandern damals in der damaligen Zeit halt, heute würde man sagen, ja meine Güte, wir fahren ja auch jedes Wochenende dahin, dorthin nicht. Das muss man sich so vorstellen halt, das ist schon ungewöhnlich. Die Menschen waren dort wesentlich weniger mobil als heute halt. Das ist schon eine unglaubliche Mobilität, die hier auch drin steckt halt einfach, wo Jesus da tatsächlich bei den Menschen gewesen ist. Das ist wichtig, das einfach nochmal sich vor Augen zu führen. Gerade auch, wenn wir gleich zum Ende hören, auch, dass wir hingehen sollen, dass wir in dem Kapitel 16 gesagt bekommen, wir sollen uns bewegen. Nachfolge Jesu heißt nicht sitzen in der Kirche St. Martin und nur warten, dass die Leute kommen, sondern heißt eben auch Bewegung, heißt hingehen, heißt mobil sein, um das Evangelium zu den Menschen zu tragen, die es eben noch nicht haben. Ja, wir wollen uns heute mit dem letzten Kapitel beschäftigen. Spannendes Kapitel, ganz tolles Kapitel. Und ich möchte uns zunächst einmal diese 20 Verse vorlesen aus dem Markus-Evangelium. Bitte Sie und euch mitzulesen. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein weg von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes, weißes Gewand an und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er von euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündigte es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt 2 von ihnen unterwegs, als sie über Land gingen. Und sie gingen auch hin und verkündigten es den anderen. Aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die elf zu Tisch saßen, offenbarte er ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten, als auferstanden. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden, denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Sprachen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, und so wird es besser mit ihnen werden. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Das ist das letzte, wie ich finde, unglaublich gewaltige Kapitel des Markus-Evangeliums. Steckt eine ganze Menge drin, da könnte man auch 3-4 Stunden drüber machen. Aber wir wollen uns heute auf diese letzte Stunde bescheiden. Ich habe 4 unterschiedliche Punkte, die ich da benennen und mit euch und Ihnen ausführen möchte. Das erste ist, ich will nicht sagen unangenehmer Punkt, aber man muss sich dem stellen. Ich sage da was zu, und zwar der Markus-Schluss, Markus 16, Vers 9 bis 20 in der neutestamentlichen Textkritik. Also wir haben hier 20 Verse vorliegen, und in der Theologie ist es so, dass ab dem Vers 8 ein Cut gesetzt wird und das gesagt wird, hier ist der eigentliche Markus-Schluss, nicht von allen neutestamentlichen Auslegern, aber von vielen. Das hat damit zu tun, dass tatsächlich in einigen der ältesten Handschriften, die uns überliefert sind, die vollständig sind, also beispielsweise der Codex Vaticanus, der Codex Sinaiticus halt, nicht? Die haben ihre Namen danach, also der Vaticanus, der liegt eben im Vatikan, der Sinaiticus, den hat damals Tischendorf, Sie kennen diese Geschichte nicht, im Kloster auf dem Sinai gefunden halt, nicht? Die Mönche machten Feuer, der hat so nach alten Handschriften gesucht, weil die ran wollten, die wollten ältere Quellen haben für das Neue Testament. Das, was damals bekannt war, das waren relativ junge Textzeugen, und ist er nach Israel aufgebrochen, halt, und dann ist er dort am Sinai und die Mönche machen Feuer und er stellt fest, mit was machen die denn Feuer, und stellt fest, ach du liebes bisschen, halt, das sind uralte Texte halt, nicht über 1500 Jahre alte Fragmente, kann da vieles noch gerade eben retten, halt, unglaubliche Dinge halt, aber da haben wir sehr gesichert, damit die ältesten kompletten dann Handschriften auch für das Neue Testament. Und in diesen alten kompletten Handschriften fehlen zum Teil die Verse 9 bis 20. Allerdings, das muss man sagen, in anderen Handschriften, also der neutestamentliche Text, da haben wir viele unterschiedliche Quellen halt, da gibt es manchmal Fragmente, die sind dann nur so groß wie eine Klopapier, so ein Blatt auf Klopapier, da stehen dann nur, was weiß ich, so ein halbes Kapitel drauf und sowas alles. Es gibt aber auch Texte, wo das erhalten ist. Allerdings haben dann die schlauen neutestamentlichen Forscher gesagt, ja, wenn wir uns jetzt sprachwissenschaftlich mit diesen Versen 9 bis 20 auseinandersetzen, stellen wir fest, das ist gar nicht originäre Markus-Sprache. Ja? Also die sagen dann, wenn man so die ersten 16 oder 15,5 Kapitel betrachtet, halt, nicht, da gibt es einen besonderen Duktus, halt, nicht, der hat eine eigene Sprache, und hier finden wir viele Verben, man nennt dann Hapax Legomena, also Verben, die sonst nicht vorkommen, halt, die nur einmal benannt werden, das ist ein ganz anderer Stil, der hier geschrieben wird, halt, nicht, das ist ganz anders. Ich sage dazu, das ist kein Argument, das zu widerlegen. Und selbst wenn es so wäre, dass tatsächlich, und das wissen wir aus der Bibel, dass bei manchen Büchern verschiedene Schriftsteller dran waren, es kann ja auch sein, dass Markus mit jemandem zusammengearbeitet hat, mit einem Sekretär, bei Paulus wissen wir es, da steht das ja in der Bibel drin, da hat einer geschrieben, das kann ja sein, jemand anders hat mit Markus zusammen das geschrieben und hat das im Geist Gottes, und das ist das Entscheidende, vollendet halt. Also das ist kein Beleg gegen die Authentizität, aber viele Bibelausleger bringen das und sagen halt nicht, das ist es nicht gewesen halt nicht. Allerdings, und das müssen Sie auch immer wieder konstatieren, dass gesagt wird, eigentlich kann ja das Evangelium nicht mit dem Vers 8 aufhören. Also wenn man sagt, so, hier geht es dem Evangelisten Markus, dann wird wieder überlegt, nicht, also dem geht es darum, im Kreuz eine Auferstehung zu thematisieren und alles läuft auf dieses Passionsgeschehen zu. Und jetzt wollen wir uns den Vers 8 nochmal anhören, da heißt es, und sie gingen hinaus, flohen von dem Grab, Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen, sie sagten niemals etwas und sie fürchteten sich. So. Also wenn ich als Evangelist, jetzt habe ich mal rein menschlich gedacht, ich wollte diesem Jesus was Gutes tun und schreibe einen Bericht über den und will den so ein bisschen pushen, ja, dann werde ich meinen Bericht nicht damit aufhören, dass ich sage, und die haben alle die Hosen voll. Ne? Das gehört sich nicht, also da muss was anderes sein. Dann schreiben einige Ausleger, da ist ein Blatt vom Originalmanuskript verloren gegangen. Also haarsträubendste Erklärung halt. Und je nachdem, welchen Ausleger sie lesen halt, also da kommt er zu der Idee und zu jener Idee. Also eine gesicherte Erkenntnis gibt es da nicht. Ich möchte es ganz deutlich sagen, also dieser Schluss, also diese Verse 9 bis 20 gehören mit zum biblischen Kontext. Allein schon deshalb, und das ist ganz wichtig, wenn man sich die Bedeutung, jetzt komme ich gleich zu was ganz anderem, die Bedeutung dieser letzten 11 Verse des Markus-Evangeliums klar macht, was da an Theologie drin steckt, was da alles mit drin geht, ist mir auch klar, dass der Teufel die Leute versucht, dass er sagt, ja, die wollen wir mal rausnehmen, ne? Die wollen wir mal wegfallen lassen halt, nicht? Die sind so wichtig. Nicht? Dann ist klar, da schießt der Widersacher ganz besonders dagegen halt nicht. Das sind ganz wichtige Verse. Allerdings, wie gesagt, es wird in der neutestamentlichen Kritik und auch wenn Sie zum Beispiel Wuppertaler Studienbibel oder sowas lesen, wird das immer wieder thematisiert, aber Sie können mir glauben, das ist Wort Gottes. Dann werde ich immer wieder von Leuten gefragt, ja, wie ist das denn jetzt mit dem Kanon? Also mit dem Umfang der 66 Bücher, die wir in der Bibel haben, 39 im Alten, 27 im Neuen Testament. Wie sind die denn auf einmal da gewesen halt, nicht? Da muss man ganz deutlich sagen, das wissen wir nicht. Wir wissen es nicht hier an der Markusstelle. Wir wissen das auch nicht von all den anderen Büchern. Die Theologen, die versuchen immer Dinge zu erklären, wie sie denn gewesen sein könnten. Und die versuchen sich immer wieder anzunähern. Und glauben Sie bitte eins, das darf ich Ihnen sagen, fast 7 Jahre Theologie studiert, 2,5 Jahre Vikariat, da gibt es alle 20 Jahre eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, irgendwelche Theorien halt. Und wenn Sie 10 Neutestamentler haben, dann haben Sie 15 Meinungen, wie das Neue Testament entstanden ist und die werden nicht reichen halt. Das wird alles durchmischt, das sind alles nur Theorien. Der Kanon, das ist ganz wichtig, also der Umfang und vor allen Dingen die Autorität der Heiligen Schrift, die können wir nicht dadurch belegen, weil irgendein neutestamentlicher Professor irgendwelche Erkenntnisse hat. Die Autorität der Bibel belegt sie auch nicht durch irgendeine Legende, dass gesagt wird, auf irgendeiner griechischen Insel, da haben die 70 Männer gesessen, dann ist die Bibel runtergefallen, da gibt es auch keinen Beleg für, sondern, und das ist das Entscheidende, die Autorität der Bibel, der Heiligen Schrift, die vollzieht sich im Heiligen Geist an mir. Also sie vollzieht sich auch nicht, dass Pastor Latzel jedes Mal auf der Kanzel steht und schreit, das müsst ihr glauben, weil Pastor Latzel so überzeugend und lauter als alle anderen schreien kann, müssen wir es glauben. Nein, ich lese die Bibel, und diese Texte werden mir lebendig zum Wort Gottes. Ich erkläre Ihnen das jetzt mal einem blöden Beispiel. Also, ich habe doch einen wunderbaren Hund. Einige haben den schon gesehen, der schönste Hund auf der ganzen Welt. Das ist so ein ganz kleines Dackelchen. So, mein Hund hat tatsächlich mehrere Preise auch gewonnen. Also, da haben Dackelrichter gesagt, also bei so Zuchtschauen, super Hund, super Prädikat, alles ganz spitze halt, nicht? Das ist super. So, und der hat einen Stammbaum, der ist makellos, ist alles ganz prima. Um von meinem Hund überzeugt zu sein, da höre ich nicht darauf, was mir der Stammbaum meines Hundes sagt, wo das da drauf steht. Da höre ich auch nicht darauf, wenn irgendwelche Richter sagen und auch nicht, wenn mir irgendwelche Leute aus der Gemeinde sagen, Herr Latzel, toller Hund, den Sie da haben, sondern ich erlebe mit meinem Hund tagtäglich, was das für ein Tier ist. Und da braucht mir niemand was zu erklären. Und wenn mir ein Richter auf einer Zuchtschau sagt, das ist ein ganz prima Hund, da sage ich, das habe ich längst schon gewusst. Genauso ist das mit der Bibel. Die Bibel, da muss mir kein Theologe, da muss mir nicht irgendeine Legende irgendetwas erzählen und die können sonst was machen und vermeintliche Theorien aufstellen. Die Bibel spricht persönlich zu mir und da muss ich niemanden irgendwas überzeugen. So wie ich sage, mein Hund, der überzeugt mich, weil ich eine lebendige Beziehung mit ihm habe, so habe ich eine lebendige Beziehung zu diesem Kanon. Und das ist das Entscheidende, wenn ich auch Leuten sage halt, ich kann euch nicht sagen, hier ist der Videofilm, da können wir sehen, wie die Bibel entstanden ist, noch irgendwie, wer weiß, wie angreifen. Wir wissen das nicht, das ist ein Geheimnis, so wie Gott auch letztlich ein Geheimnis ist. Wir können uns nur darauf einlassen. Aber wenn du dich darauf einlässt und nimmst das an, und das ist der Glaube, und da kommen wir heute gleich auch zu dem Unglauben, ich nehme das erstmal an, dass das wirklich das Wort Gottes ist, und das ist das Entscheidende halt, nicht? Wenn ich das annehme, dann wird es mir lebendig. Und wenn ich diese Autorität, den Kanon, in Frage stelle, dann bleibt das letztlich verschlossen. dann ist es eine Sache, die weg ist. Das ist ganz wichtig. Das ist vermeintlich so wenig, aber das ist das Entscheidende. Das ist auch das wirklich, was trägt. Nicht irgendwelche Theorien, nicht irgendwelche Geschichtchen, die sich erzählt werden, sondern dass mir niemand selber sagen muss, was das Wort Gottes für mich ist. Und dass das unglaubliche Kraft hat. Deshalb ist für mich das auch, deshalb habe ich eben gesagt, so hier dieser Punkt 3 hier, Markus Schluss in der neutestamentlichen Textkritik, kann ich gerne was zu sagen. Ich könnte auch ausführlich eine ganze Menge zu erzählen, welcher Theologe welche Theorie zu hat. Ich kann das ganz schnell erledigen, weil ich sage, wow, das ist so ein starker Text, der gibt mir so viel, das ist lebendiges Wort Gottes. Da hat der Herr für gesorgt, dass ich das in meiner Bibel lese und das nehme ich stumpf so an, erlebe aber in meinem stumpfen Annehmen immer wieder die gewaltige Kraft dieses gesamten Buches, aber eben auch dieses Texte halt, Markus 16, 9 bis 20. Wahrhaftiges Wort Gottes, aber immer wieder vom Widersacher angegriffen. Übrigens, ist eins der häufigsten Worte, was wir bei uns im Gottesdienst hören, aus diesem Textpassage. Jedes Mal, wenn wir Taufe haben, ist der Taufbefehl halt nicht, wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Oh, das ist ein Wort, das gefällt dem Widersacher überhaupt gar nicht. Ne? Also im Widersacher wäre das sicherlich lieber, wir würden nur Matthäus 28 beim Taufbefehl lesen, halt nicht, geht hin in alle Welt, halt nicht. Und hier nochmal dieses scharfe Wort, nein, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Das einfach nur angerissen, wir können gerne gleich auch nochmal tiefer drüber sprechen, aber nur, dass ich einfach sage, dass das nochmal angesprochen ist, angerissen ist einfach, dass es da immer wieder Problematiken gibt. Manche Leute fragen dann auch, es steht ja in der Lutherbibel, leider, das ist ja auch die Deutsche Bibelanstalt, oh, in Stuttgart, das ist eine Katastrophe, nicht? Was die dann alles reinschreiben in Randbemerkungen, was sie weglassen, eine Katastrophe. Also wehe denen, die hier meinen, wir können hier diese 11 Verse weglassen. Das ist Wort Gottes, ganz wichtiges Wort Gottes. Und das wollen wir jetzt auslegen, mit dem wollen wir uns beschäftigen. Ich möchte als erstes etwas sagen, jetzt unter 4, der Verkündigungsauftrag. In diesem ganzen 16. Kapitel geht es natürlich um Auferstehung, da geht es um die Begegnung mit dem Auferstandenen, geht es um Himmelfahrt, aber es geht für mich vor allen Dingen um den Verkündigungsauftrag. Deshalb ist mir dieses 16. Kapitel des Markus-Evangeliums auch so ganz wichtig. Hier geht es knallhart um Verkündigung und eben nicht nur zu Anfang, sondern komplett durch. Deshalb sage ich, ist das auch aus einem Guss halt, nicht? Das geht die ganze Zeit um Verkündigung. Also im Vers 7 geht es los. Geht aber hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Also da schon der Verkündigungsauftrag, an die Frauen zu den Jüngern zu gehen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wir wissen, dass im Jüdischen halt die Frauen nichts galten. Die waren nicht zeugnisberechtigt. Das heißt, bei einer Gerichtsverhandlung im Tor, du hast einen Mann umgebracht, zwei Frauen haben das gesehen, konnte nichts passieren. Selbst wenn die hingegangen sind, haben gesagt, wir haben beobachtet, wie der galt nicht. Die Frauen galten nicht. Das heißt, eigentlich dürfen die nicht. Eigentlich dürfen die nicht Zeugnis geben. Das sagt aber die Auferstehungsgeschichte. Jeder hat es jedem zu sagen. Wenn gleich der Missionsbefehl kommt, nicht, geht hin in alle Welt, sagt es aller Kreatur, heißt das auch wenn wir vermeintlich nicht würdig sind, wenn wir vor 2000 Jahren nur Frauen sind, wenn wir keine Theologen sind, wenn ich nur Volksschule habe, nicht, wie soll ich denn meinem Nachbarn, der 5 Doktortitel vorm Namen hat, wie soll ich dem? Vollkommen egal. Wir haben den Auftrag, hinzugehen und zu verkündigen halt. Dann Markus 16, 12 bis 13. Danach offenbart er sich in einer anderen Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie über Land gingen. Das ist die Emmaus, sind die Emmaus-Junge. Und sie gingen auch hin und verkündigten den anderen. Auch hier wieder Verkündigung halt. Dann Markus 16, knallharte Befehle eben halt. Nicht in der Sprache zu ihnen, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur. Dann der Schlussvers. Sie aber zogen aus, und das ist dann der Schluss, sie aber zogen aus und predigten an allen Orten, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch mitfolgende Zeichen. Das ist das dann, das ist ein wirklicher, wahrer, würdiger Schluss vom Markus-Evangelium. Erst berichtet Markus alles im Heiligen Geist halt, nicht? Was passiert ist, was dieser Jesus getan hat. Und wenn du das verstanden hast, dass er schließlich nicht nur für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, sondern dass er auch auferstanden ist, dann kannst du nicht mehr die Klappe halten, dann springst du raus und dann gehst du auch. Sie predigten an allen Orten, nicht? Da wieder der Hintergrund, so wie Jesus alle Orte da aufgesucht hat, in Galiläa, in Judäa, so auch jetzt die Jünger. Jetzt gehen sie seinen Weg halt, nicht? Das ist die Verkündigung. Und das ist wirklich das, was so der innere Faden dieser gesamten 20 Verse hier im 16. Kapitel ist halt. Nachdem wir rückblickend auf alles gucken, auf den Weg Jesu halt, nicht? Jetzt ist er auferstanden halt, nicht? Und jetzt geht die Zeit der Verkündigung los halt, nicht? Jetzt geht's richtig los. Bei Lukas ist das ja so toll, der schreibt dann ja die Geschichte weiter im Prinzip. Von Markus haben wir weiter keine Überlieferung, aber Lukas, nach der Auferstehung, nach Himmelfahrt, kommt die Apostelgeschichte halt nicht. Dann kommt die gesamte Geschichte, wie die Apostelgeschichte ist ja nichts anderes, die 28 Kapitel, wie eben die Verkündigung weitergeht halt nicht. Und das ist hier schon so in Reinform, so richtig runtergepackt in diesem letzten Vers 20 halt nicht. Und dann sind sie hingegangen und haben an allen Orten gepredigt. Und das ist wichtig, das gilt uns heute auch noch. Das ist ganz wichtig, dieser Verkündigungsauftrag, der gilt für die Kirche. Und leider nimmt die evangelische Kirche in vielen Bereichen diesen Verkündigungsauftrag nicht mehr wahr. Geht nur noch um Diakonie, geht nur noch um Gutmenschtum halt nicht, geht nur noch darum zu sagen, politische Veränderungen und zu erklären, welche Parteien man zu wählen hat und welche nicht und welche Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Und sonst. Was wir zu tun haben als Kirche ist Verkündigung. Auch was wir als Gemeinde zu tun haben, ist Verkündigung halt. Das ist ganz wichtig, Verkündigung halt nicht. So wie ein Stürmer Tore zu schießen hat, so wie ein Fischer Fische zu fangen hat halt nicht, und wie ein Schuhmacher Schuhe zu machen hat, ist die Aufgabe der christlichen Gemeinde zu verkündigen. Die Kreuz und Auferstehung Jesu Christi, das ist unser Auftrag, das zu verkündigen, alles andere, das ist nachrangig. Das ist nicht nur die Aufgabe von Kirche, von Gemeinde, das ist auch mein Auftrag, ganz besonders, das ist mein Job halt, nicht? Dafür bin ich auch heute Abend da, verkündigen ein Stück weit, jeden Sonntag immer wieder neu verkündigen, aber, und das ist wichtig, es ist auch euer Auftrag und ihr Auftrag. Ganz wichtig, euer und ihr Auftrag. Immer wieder, das ist ja das, was hier passiert, Leute erleben Jesus und erzählen es anderen weiter. Erst die Frauen, dann die Emmaus-Jünger, dann die anderen Jünger und allen weitererzählen. Und die erzählen es weiter. Das ist wie eine Epidemie, das ist wie ein Virus halt, nicht? Der in dir drin ist. Wenn der Heilige Geist in dir brennend ist, dann kannst du nicht schweigen. Ein nicht verkündigender Christ, das ist ein Widerspruch in sich selber, das funktioniert nicht. Wenn du wirklich brennend bist für Jesus Christus, dann wird das aus dir herausbrechen halt und dann wirst du verkündigen. Und das ist hier ganz deutlich nochmal hier, nicht dieser gesamte, es gipfelt ja auch in dem Verkündigungsauftrag, wo Jesus sagt, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur. Deutlicher kann er es nicht sagen. Und nochmal, ist mir glasklar, dass so ein Kapitel dem Widersacher nicht gefällt halt, nicht? Und dann versucht er, weil zwei Textfunde nicht ganz so ins Bild der Theologen passt, dann so einen Text in seiner Autorität in Frage zu stellen. Aber das ist ganz wichtig, hier geht es im Schlusskapitel nochmal so wie so, ja, ich sag mal, und wie so ein Konzert halt nicht, so zum Höhepunkt hin halt nicht, bam, nicht, da kommt alles nicht, der Verkündigungsauftrag, der jetzt läuft. Das ist, wie gesagt, so die innere Struktur in diesen 20 Versen. Jetzt zur inhaltlichen Gliederung von der Mitte dieses 16. Kapitels. Da die Verse 9 bis 20, dieser Schluss, um die Zeit des Glaubens. Jesus geht ja jetzt, also alles, was vorher war, in Kapitel 1 bis 15, war die Zeit, als Jesus hier auf Erden war. Und jetzt bricht mit der Auferstehung Jesu nicht mehr das Schauen, das ist jetzt zu Ende, sondern jetzt geht das Glauben los. Also die Jünger konnten ja immer noch schauen, die haben erlebt, die haben angefasst halt nicht, die haben mit ihm gegessen, die sind durch die Lande gezogen, die haben ganz vieles gesehen und erlebt halt nicht. Aber jetzt ist diese Zeit zu Ende, jetzt geht die Zeit des Glaubens los. Und die fangen an mit dem Glauben und zuerst mal glauben die nicht, obwohl, Veit hat das gesagt, eigentlich hätten sie viel Grund gehabt, es zu glauben. Jesus hat so oft gesagt halt nicht, Folgendes wird passieren halt nicht, die Schrift, der alte Bund wurde das immer wieder verheißen halt, aber sie glauben nicht. Und das ist das Erste, was in den Zeiten des Glaubens passiert, es ist immer zuerst Zeit des Unglaubens. Zeit des Unglaubens, auch bei den Jüngern. Das wird hier dreimal benannt, dass sie nicht glauben. Sie haben es gehört und sie glauben nicht und sie glauben nicht und sie glauben nicht. Das ist die Zeit des Unglaubens. Da sind wir übrigens auch alle drin gewesen. Es hat in unserem Leben Zeiten oder die Zeit des Unglaubens gewesen bis hin zu unserer Bekehrung. Es gab eine Zeit, als wir angefangen haben, Jesus zu glauben. Manche können das auf Tag und Stunde sagen, bei manchen war das ein Prozess, aber es gab auch eine Zeit des Nichtglaubens. Und so auch hier bei den Jüngern, die eben die Auferstehungsbotschaft ablehnen, obwohl sie ihnen bezeugt werden. Obwohl sie ihnen bezeugt wird. Und genauso auch bei uns. Wir haben es gehört, nicht geglaubt. Also, Sie wissen, ich bin mit 15 zum Glauben gekommen. Vorher ist mir die Auferstehungsbotschaft in einem sehr guten Konfirmandenunterricht, den ich haben durfte, halt bezeugt worden. Ich habe es nicht angenommen. Ich habe es abgelehnt. Gott hat mich gefunden, ist mir nachgegangen, hat mir durch andere Leute es bezeugt, irgendwann habe ich es geschnallt. Und wenn ich jetzt rumgehen würde und würde euch und sie fragen und würde sagen, vor eurer Bekehrung, was habt ihr denn alles schon von Jesus gewusst, was habt ihr denn schon erfahren? Da würden viele erzählen können, oh, wer alles da war, schon bezeugt hat, aber und hat es abgelehnt, nicht? Das ist so das Erste, die Zeit des Unglaubens, der Ablehnung. Und das ist toll, dass das die Jünger, das ist so toll, dass die Bibel das so authentisch berichtet hat, nicht? Die Topstars, die hinterher die Superstars sind, nicht? Die ganz großen Helden, die Bücher schreiben halt, der Petrus, der Johannes, das sind ja alles die ganz Großen, nicht? Zu sagen halt, der Jakobus, Unglauben, die haben es selber nicht angenommen. Das ist unglaublich tröstlich. Das ist übrigens auch wichtig für unseren Dienst, wenn wir verkündigen. Ich kenne viele Leute, die sind so traurig zu sagen, also bei mir passiert zu wenig halt nicht. Also wenn ich den Herrn Jesus bezeuge halt nicht, die Leute nehmen es nicht an. Da sage ich, das ist auch das Schwierigste, was es gibt. Der Widersacher versucht den Leuten ja die Ohren zuzustoppen. Selbst die Jünger haben es nicht annehmen können. Das muss man sich vorstellen, 3 Jahre mit dem Heiland durch die Gegend gezogen halt, alles vorbereitet, wo man sagt, eigentlich ja, und die kriegen es nicht gerallt, nicht? Obwohl er ihnen wirklich tolle Sachen da gezeigt hat. Die nehmen es nicht an. Zeit des Unglaubens. Und das gibt es bei Menschen einfach, dass wir nicht das machen können, dass wir das einfach abstellen, weil wir ihnen irgendwas erklärt haben, wie einen mathematischen Beweis oder irgendwie ein Video, das können wir nicht. Wir können nur bezeugen und der Herr selber macht es, dass das einfach anders wird halt nicht, dass die Zeit des Unglaubens zu Ende geht. Das ist die zweite Zeit, die dann kommt, das ist die Zeit des Gläubigwerdens. Das ist das, was wir in den Versen 14 bis 16 haben. Also die Zeit des Unglaubens, die ist in den Versen 9 bis 14 berichtet. Ich lese das jetzt nicht nochmal vor, das können Sie zu Hause nochmal nacharbeiten halt nicht. Wo dann dreimal die Rede ist und sie glaubten es nicht und sie glaubten es nicht und sie glaubten es nicht. Jetzt aber passiert was. Der Herr Jesus offenbart sich ihnen. Sie lernen jetzt den Auferstandenen kennen. Und das ist ja das Entscheidende halt. Das war ja das, was wir gesagt haben, im ganzen Markus-Evangelium so das Ziel war. Die haben es nicht verstanden. All die Informationen, die sie hatten, die haben ihnen es nicht gebracht, weil Jesus sich selber ihnen nicht offenbart hat. Die wussten so die Details, die hätten sagen können, klar waren da die Vorhersagen, dass er leiden und sterben würde, dass er auch, aber sie haben es nicht geglaubt. Erst als Jesus selber es bezeugt, als sie den Auferstandenen Jesus Christus selber kennenlernen, kommen sie zum Glauben. Das ist die Zeit des Gläubigwerdens. Das muss Jesus Christus selber tun. Er muss sich uns selber offenbaren, so wie er sich den Jüngern hier selber offenbart hat. So heißt es hier im Vers 14, zuletzt, als die 11 am Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen. Und dann kommen sie zum Glauben. Und auch das ist heute genauso wie damals, als die Jünger zum Glauben gekommen sind. Ohne die Offenbarung des Heilandes Jesus Christus, ohne dass wir Jesus selber als Auferstandenen kennenlernen, werden wir keinen lebendigen Glauben haben. Das ist das Entscheidende. Wir müssen Jesus selber kennenlernen. Er muss selber dazukommen. Ja, es ist wichtig, dass Menschen uns sagen, das hilft, aber Jesus selber muss geben, dass diese Botschaft, die uns sagen, so durchbricht halt nicht. So wie wenn man eine Festung beschießt halt nicht und die Geschosse prallen dagegen, bam, 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 bam und die Mauer hält nicht. So ist der Mensch in der Welt. Die Botschaft kommt und schießt auf ihn ein. Gott selber muss es tun, dass es die Bresche schlägt. Und manchmal braucht es relativ wenig und manchmal muss so ein Ding vollständig befeuert werden und manchmal hält so ein Ding auch, da geht die Botschaft nicht durch halt. Das ist die Zeit des Gläubigwerdens halt, nicht? Dass man den Auferstandenen kennenlernt, nicht diesen Jesus von Nazareth, nur dieses Irdische. Nochmal, das nimmt die Welt ja gerne an, das kennt die Welt auch. Haben wir immer wieder darüber gesprochen, niemand redet schlecht über Jesus von Nazareth. So ein guter Mensch, Feindesliebe, Vergebung, was er alles Tolles gesagt hat. Wenn ich da philosophisch und intellektuell dem nachgehe, super, gar kein Thema. Ja, aber damit habe ich den Auferstandenen nicht kennengelernt. Genau wie die Jünger. Die haben eine Menge mitgekriegt, gar kein Thema. Hätten die auch ganz vieles rekapitulieren können und sagen, das waren tolle Philosophien, das waren tolle Theologien, die uns da dargeboten worden sind. Aber sie haben den Auferstandenen nicht kennengelernt. Und das ist das Entscheidende des Glaubens halt nicht. Das ist der Knackpunkt, der den Weltmenschen zum Kind Gottes macht halt, nicht? Der aus dem Geschöpf Gottes ein Kind Gottes macht, der einen Ungläubigen zum Gläubigen macht. Das Kennenlernen und das Verstehen des Auferstandenen, das ist wichtig. Christus ist auferstanden halt, nicht? Dass ich das nicht nur als Botschaft mitplappern kann, sondern dass ich das tatsächlich im Herzen durch den Heiligen Geist erlebt habe halt, nicht? Auch heute noch. Das muss ich kennenlernen, sonst bleibe ich im Unglauben haften. Dann kann ich nachreden, wer Jesus ist halt, nicht? Und kann da auch dann aus diesem Jesus alle möglichen Misttheologien formulieren halt nicht, aber ich weiß nicht, worum es wirklich im Glauben geht. Das erlebe ich erst, wenn ich den Auferstandenen tatsächlich kennengelernt habe, wenn ich ihn verstanden habe. Dazu braucht es diesen Kontakt wirklich mit dem Auferstandenen. Das ist heute noch genauso wie damals bei den Jüngern. Und danach, wenn ich das erlebt habe, dann kommt die Zeit des im Glaubens Stehens. Das ist dann das, was wir in den Versen 17 bis 20 erleben, was wir da lesen können halt, wo dann gesagt wird, was die Jünger dann getan haben, wie sie Zeichen getan haben, vor allen Dingen, wie sie aber dann selber hingehen halt nicht, in der Nachfolge stehen, selber ihn verkündigen. Das ist die Zeit des im Glauben Stehen, das sind die Verse 17 bis 20 halt nicht. Das ist, deshalb bin ich so begeistert auch von diesem 16, 9 bis 20. Etwas ganz Wichtiges, weil das ganz Wichtiges über den Glauben sagt. Ganz wichtig zu sagen, diese drei Schritte, die es im Leben gibt, die die Jünger nachvollzogen haben und die wir eben auch nachvollziehen dürfen, wenn wir zum Glauben kommen. Und wir stehen jetzt, Gott sei Dank, in dieser Zeit des im Glauben Stehens und wir sind Nachfolger des Auferstandenen halt. Das nochmal so, nicht nur die Glaubensentwicklung der Jünger, sondern die Glaubensentwicklung eines jeden Menschen, der zum lebendigen Glauben findet, die Zeit des Unglaubens, die Zeit des Gläubigwerdens und die Zeit des im Glauben stehend. Und jetzt aus diesen 9 bis 20 nochmal drei Verse ganz besonders. Ich habe gesagt, das sind auch die, die ich ganz häufig lese in der Gemeinde, ganz wichtige Punkte, die möchte ich nochmal ganz detailliert betrachten halt. Ich lese jetzt nochmal die Verse 14 bis 16. Zuletzt, als die Elf zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Da habe ich fünf Punkte mitgebracht, zu denen ich kurz etwas sagen möchte. Das erste ist die Offenbarung durch Jesus. Ich habe das eben schon angesprochen bei dem Punkt 2, bei der inhaltlichen Gliederung. Bei dem Gläubigwerden ist es das Entscheidende, dass Jesus sich offenbart. Dass Jesus sich offenbart. Es kommt bei einer Predigt, bei einer evangelistischen Predigt nicht darauf an, dass der Pastor die tollen Geschichtchen erzählt hat und dass der alles wunderbar dahinschmettern kann. Es kommt nur darauf an, dass Jesus sich offenbart. Dass Jesus sich offenbart im Heiligen Geist. Und das ist Kennzeichen unseres lebendigen Gottes, nicht erst hier, sondern auch schon im Alten Bund. Er ist ein sich offenbarender Gott und er offenbart sich dem, wo es ihm gefällt. Exodus 3, also 2. Buch Mose 3, wo er sich dem Mose offenbart. Nicht? Der Name Gottes halt, nicht? Auch diese Offenbarung im brennenden Dornbusch halt nicht. Ich werde sein, der ich sein werde. Das ist mein Name, das ist nicht der Name Gottes, das ist auch sein Sein. Das ist seine Offenbarung. Wir können Gott nicht erleben, dass wir etwas tun, das ist Religion. Da habe ich am Sonntag auch drüber gesprochen. Der Mensch kann nichts tun, um zu Gott zu gelangen. Du kannst nicht irgendwelche Bußriten machen, du kannst nicht irgendwelches Geld spenden, du kannst nicht irgendwelche Texte auswendig lernen, irgendwelche Mandalas malen oder irgendwelche Musik hören und dann bist du beim Allmächtigen angelangt, sondern der Allmächtige selber muss sich dir offenbaren. Das ist das Entscheidende. Paulus, der hatte eine Menge Theologie in seinem Leben abgearbeitet. Der hat eine Menge gemacht auf seinem religiösen Wahn. Aber von Gott keine Ahnung. Und dann offenbart sich der lebendige Gott ihm vor Damaskus. So ist das. Von Tuten und Blasen keine Ahnung. Gott offenbart sich. Und er offenbart sich, wem er möchte. Er ist in seinem Offenbarungshandeln frei. Das kann kein Pastor bestimmen, keine Kirche bestimmen, sondern das macht der Lebendige oder macht es nicht. Punkt. Das ist so. Du kannst ihn suchen, dann wird er dir Nähe schenken, gar kein Thema. Aber das ist ein freies Offenbarungshandeln Gottes halt. Und darauf kommt es an. Die Elf sitzen hier zusammen mit Jesus Christus und er offenbart sich ihnen darin. Und dann erkennen sie es, dann sehen sie jawohl, das, so ist es. Nicht? Das muss Gott selber tun. Und das tut Gott auch bei jeder Bekehrung halt. Nicht? Wir können immer nur die Hände dafür falten, wir können klar das Wort sagen halt. Aber dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen, ist letztlich immer nur Offenbarungshandeln Jesu Christi. Deshalb ist auch das Gebet die wichtigste Arbeit in der Gemeinde. Ist das Gebet die wichtigste Arbeit und Waffe in der Mission, die wichtigste Arbeit in der Evangelisation. Nicht die tollen, wer weiß wie, wunderbaren Prediger, sondern das Gebet, das Gebet, das Gebet darum, dass man Gott bittet, offenbare du dich. Und das ist das Gigantische. Gott braucht, um Menschen zu erreichen, nicht den Pastor Latzel, nicht den Pastor Bierbaum, nicht die gesamte Theologie in Deutschland, dem reichten Dornbusch, den er ins Feuer setzt. Und dann kann einer erleben, wie gewaltig Gott ist halt. Es kommt auf die Offenbarung Gottes an. Zweiter Punkt. Hier ist von der Herzenshärte, das ist ein ganz tolles Wort, wie Markus sagt, die Herzenshärte der Jünger halt, nicht? Er schalt sie wegen ihrer Herzenshärte. Und das ist etwas, was unglaublich schwierig ist, dass Menschen vom Glauben erreicht werden. Die Jünger müssen drei Anläufe haben und dreimal lehnen sie es ab. So hart sind ihre Herzen. Obwohl man doch eigentlich sagen müsste, die müssten doch richtig vorbereitet sein. Und wenn die Jünger nach 3 Jahren gehen mit Jesus immer noch Herzenshärte haben, dann wissen wir, wie schwer es so ein Weltmensch manchmal hat, wenn man dem im Evangelium in Kontakt bringen will. Die Herzenshärte, das ist übrigens in der Bibel ein ganz wichtiger Begriff. Wir haben ja auch über Verstockung gesprochen im Markus-Evangelium, haben über den Pharao gesprochen halt, nicht? Da heißt es, glaube ich, 8 Mal insgesamt, nicht? Und einmal heißt es, er verhärtet sein Herz selber. Aber dann heißt es zum Schluss auch, Gott verhärtet sein Herz. Gott verhärtet sein Herz. Also, das ist etwas ganz Furchtbares zu sagen, denn wenn das Herz verhärtet bleibt, wenn es nicht aufgebrochen ist, dann geht es ins Gericht. Die Menschen werden verdammt werden halt. Die Herzenshärte ist etwas ganz Furchtbares. Übrigens auch interessant bei der Scheidung. Heute wird ja geschieden wie nichts Gutes halt, nicht? Manche Leute lassen sich häufiger scheiden, als sie sich von ihren Autos trennen halt, nicht? Das ist wirklich bitter. Und dann sagt Jesus auch etwas. Es ist zugelassen, ganz klar auch nur reglementiert, nur wegen Ehebruch, um eures Herzenshärte willen, nicht? Und wenn man weiß, was Herzenshärte bedeutet, wie furchtbar Herzenshärte ist, nicht? Wie schlimm das ist, diese Verstockung, nur deshalb, halt, um nichts anderes halt, nicht? So ernst nimmt die Bibel das halt an diesem Punkt, da auch diese Ausnahmegenehmigung zu machen halt, nicht? Und hier haben eben auch die Jünger Herzenshärte, und zwar nicht gegenüber einem Mitmenschen oder ihrer Ehefrau, sie haben Herzenshärte gegenüber der Botschaft Jesu Christi. Und das ist tatsächlich, dass der Widersacher immer wieder versucht, unser Herz auf andere Dinge hinzulenken, nicht? Das, was Luther dann sagt, nicht? Da, wo dein Herz hängt, da ist dein Gott. Und wenn wir unser Herz anderswo dranhängen, dann machen wir ganz schnell das Herz zu für die Botschaft Jesu Christi halt, nicht? Und das dann ganz schnell, dass dann die Botschaft nicht eindringen kann. Übrigens auch keine Sache, die jetzt nur einmal ist, wenn man wiedergeboren ist, dann ist das Herz ein für alle Mal weich. Sondern Herzenshärte kann sich immer wieder einschleichen halt. Und das ist so ein toller Begriff, da weiß auch jeder, was gemeint ist, nicht? Herzenshärte gegenüber deinem Nächsten. Herzenshärte gegenüber dem Wort Gottes. Und da prüf dich bitte immer wieder, ob du vielleicht in irgendeinem Bereich Herzenshärte hast. Wir sind ja heute unter Wiedergeborene, das hat Gott euch aufgebrochen halt. Aber der Widersacher gibt uns trotzdem immer wieder lieblose Herzen, harte Herzen halt. Da wollen wir gucken, denn das ist etwas, was der Herr, da kommen wir zum dritten, rügt. Ganz knallhart rügt. Weil wir können uns ja jetzt drunter stellen und können sagen, ach, die Jünger, das sind immer schwache Kandidaten gewesen, waren sie immer, bleiben sie auch halt, nicht? Aber wir ganz anders, nicht? Dann haben wir ganz, ganz harte Herzen. Nein, auch wir sind ja hier gemeint, nicht? Auch uns muss der Herr immer wieder rügen. Und muss Olaf immer sagen, Olaf Latzel, um deines Herzens Härte willen halt, nicht? Das sind ja die beiden Dinge. Es werden 2 Dinge hier gerügt von Gott, von Jesus halt. Er sagt einmal, es ist also schön heißt hier, und er schalt sie, er schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte. Das sind die beiden Dinge, wo die Jünger getadelt werden halt. Nicht einmal, dass sie der Botschaft nicht glauben und zum anderen, dass sie ihre Herzen hart gemacht haben. Das sind genau die Punkte, die wir auch heute uns als Rüge Gottes anhören müssen. Dass Gott sagt, warum glaubst du denn meinem Wort nicht? Warum nimmst du denn die wunderbaren, auferbaumten Wartungen, die ich dir schenke in Losungen, Lehrtexten, in Wochenpsalmen oder in der Predigt, warum nimmst du es denn nicht an? Warum grämst du dich denn? Warum machst du dir Sorgen? Unglauben. Nicht? Die sind im Leid, das ist ja toll, nicht? Sie waren, heißt es hier in Markus, sie waren im Leid und in Tränen und Gott schickt ihnen gute Botschaft. Die hätten nicht heulen und flennen müssen, aber die wollen es nicht annehmen. Ja? Und dafür kriegen sie den Tadel, die Rüge von Gott. Jesus sagt ihnen knallhart, das war nicht in Ordnung. Ihr habt es einfach nicht angenommen halt, nicht? Weil ihr ungläubig gewesen seid. Die haben euch doch gesagt, ich bin auferstanden. Und genauso wird Gott eines Tages zu uns sagen, wird er sagen, was hast du denn da abgeliefert? Wieso hast du dir da Sorgen gemacht in deinem Leben? Ich hab's dir doch sagen lassen. Und er wird uns aufzählen, an wie viel Stellen. Ja, Unglauben. Unglaube wird gerügt. Also ich bin ja Beamter als Kind. Ich sage, das Schlimmste, was uns in Deutschland passiert ist, dass man die Pfarrer zu Beamten gemacht hat. Das ist was ganz Schlimmes. Wirklich, das ist eine Katastrophe. Also dass ein Polizist oder dass ein Richterbeamter ist in Ordnung. Aber dass einer, der das Wort Gottes verkündigt, Beamter ist und dass der Monatsanfang sein Geld für den ganzen Monat kriegt und dann sagen kann, ist mir egal, ob 3, 30, 300 oder 3.000 bei mir sitzen und was bei mir passiert, ich kriege ja meine Kohle. Das ist ganz, der Widersacher hat mit dem Beamtenrecht eine Menge kaputt gemacht. Das ist eine Katastrophe. Also da ist das System in manchen Freikirchen in Amerika besser, die sagen, ha, unser Pastor, der wird anteilsmäßig bezahlt an dem, was die Gemeinde leistet, nicht? Kriegt 10% vom Gemeindevermögen halt, nicht, was im Jahr erwirtschaftet wird. Das ist auch nicht richtig, aber ist besser als das, was wir erleben, dass man sagt, das ist mir alles egal, nicht? Vollkommen, wir sind ja Beamten, nicht? Aber Beamtenrecht, das ist auch für uns Pfarrer so, da gibt es Rügen, Nicht? Da gibt es zwei unterschiedliche Arten von Rügen. Also wenn man ein Disziplinarverfahren kriegt oder ein Lehrzugsverfahren als Pfarrer, dann wird so ein Ding entweder eingestellt oder aber gibt die erste Form mündliche Rüge, wenn es ein bisschen schwieriger wird, schriftliche Rüge und dann danach wird alles ganz, ganz hässlich, dann kriegt man Lohnkürzung oder wird rausgeschmissen. Aber so die ersten harten Bestrafungen, mündliche Rüge oder schriftliche Rüge. Das Tolle ist hier, die Jünger, ich sage das immer so, die waren ja nur keine Beamten, aber die kriegen hier sowohl eine mündliche Rüge wie eine schriftliche Rüge halt. Ne? Das ist das Tolle. Also mündlich, einmal kriegen sie es vom Herrn natürlich da direkt schon gesagt, der hat ihnen gesagt, das war ganz großer Mist und schriftlich ist das Ding auch nochmal festgehalten für alle Ewigkeiten halt, schriftliche Rüge halt nicht, vom Herrn Jesus Christus halt nicht, wegen Unglauben und wegen Herzenshärte halt. Und nochmal, jetzt können wir über die Jünger ein bisschen lächeln, aber das sind genau auch die Dinge, die Gott in unserem Leben rügt. Und das möchte ich dir mitgeben, auch nochmal hier aus diesem Text zu sagen. Was ist denn bei dir an Unglauben momentan? Und was ist bei dir in deinem Leben an Herzenshärte? Und da kriegst du von Gott genau auch sowohl eine mündliche Rüge, wie auch eine schriftliche Rüge, denn das hier bezieht dich auch auf dich, denn du bist ja auch ein Jünger oder eine Jüngerin Jesu halt nicht. Ein viertes, der Auftrag der Christen. Hier wird nochmal klar gesagt, was unser Auftrag ist. Hingehen in alle Welt, das Evangelium aller Kreatur predigen. Da können wir alle gähnen, denn das wissen wir ja. Ich habe gesagt, wird bestimmt 8-9 Mal im Jahr bei uns in der Kirche verlesen. Kennt ihr alle? Kennt ihr alle? Die Frage ist nur, wenn das wirklich unser Auftrag ist, inwieweit werden wir diesem Auftrag gerecht? Das ist jetzt auf die Jünger haben das ja jetzt wirklich gebracht, also als das dann sind sie wirklich, so heißt es dann ja halt nicht, sind sie hingegangen, sie zogen aber aus und predigten an allen Orten, der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch mitfolgende Zeichen. Also die haben das dann tatsächlich umgesetzt, das haben die verstanden, das zeichnet sie aus, dass sie das wirklich umgesetzt haben. Und das macht auch ein Jünger aus, dass er sagt, okay, das tue ich tatsächlich. Ich bin wirklich jemand, der an allen Orten das Evangelium predigt. Der allen Menschen, die mit ihm zu Kontakt haben, klar macht, es gibt nur einen Gott, Jesus Christus, dass sie das von uns wissen. Und da ist jetzt die Frage, wie sieht denn das wiederum bei uns aus? Also wenn das der Oberauftrag ist, und das ist er, das ist der Gesamtauftrag über deinem Leben. Und da ist die Frage, wie stehst du denn da einfach mit diesem Auftrag? Wie läuft denn das? Also meine Frau, die fährt Ende der Woche in Urlaub, die hat mir so einiges aufgetragen, was ich zu machen habe. So, die ist 2 Wochen weg mit meiner Tochter und dann ist natürlich im Garten, geht jetzt eine Menge los. Ich habe eine Menge zu tun. Ich weiß jetzt schon, dass ich da nur einen Bruchteil von hinkriege, gar kein Thema, aber so ein paar Dinge werde ich mich bemühen zu machen, damit dann das Schelte nicht ganz so groß ausfällt, wenn sie wiederkommt. So, das ist nett, wenn man als Ehemann sich so einstellt, dass man so ein bisschen was macht. Jetzt gehe ich mal weg aus dieser bisschen lustigen Situation. Der Heiland Jesus Christus gibt uns allen Auftrag. Nicht für unseren Garten, sondern für die Verkündigung im Reich Gottes. Und da möchte ich Sie auch bitten, das mitzunehmen, zu sagen, was ist denn damit los? Nicht? Wie intensiv arbeite ich denn diesen Auftrag ab? Wie gehe ich dem denn nach? Nicht? Wo stehe ich denn da? Und das, wie gesagt, möchte ich nochmal wiederholen. Das ist nicht nur, der ist natürlich ganz besonders für mich als Pastor. Ich muss mich da jeden Tag neu drunter stellen, halt. Immer und überall. Muss klar sein, halt, ich muss Evangelium verkündigen. Aber nicht nur ich, sondern auch ihr. Und ich möchte euch Mut machen, immer wieder neu zuzugehen. Zu euren Kindern und Enkelkindern, zu euren Nachbarn, wer auch immer bei euch ist. Habt keine Scheu, ihr werdet zu alt, ihr habt schon zu oft gehabt, hat mir gesagt, kein Thema. Jesus schickt uns immer wieder aus, immer wieder aus. Und glaubt mir, manche Leute, die müssen ganz häufig beackert werden. Da müssen ganz viele Leute kommen, die immer wieder Zeugnis geben davon, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und jetzt kommt ja Ostern. Das ist ja die Gelegenheit, Menschen nochmal Dinge zu bezeugen. Und wenn er sagt, meine Güte, ich kann nicht so reden wie der Pastor Bierbaum, also der kann ja in einer Tür fort, der kann ja das ganz wunderbar halt, nicht? Es gibt ja so die wunderbare Gelegenheit, dass man nochmal eine Karte schreibt halt, nicht? Ist das ein bisschen aus dem Motor gekommen heute bei E-Mails und sowas halt, hinsetzen, nochmal eine Karte und man kann in der Karte wunderbare Dinge formulieren. Das Tolle ist ja, wenn man eine Karte schreibt, da kann einen der Gegenüber nicht unterbrechen halt, nicht? Ist ja so, nicht? Also wenn man als Mutter da so einen Sohn hat, der ist wunderbar geraten, hat Jura studiert, ist so ein ganz heller Kopf, nicht? Und wenn man den ja zum 28. Mal sagen will, dass du ohne Jesus verloren bist halt, nicht? Dann hat man kaum 2 Sätze gesagt, dann geht das Familiendrama los, dann ist man sofort in so einer Diskussion und da ist schnell alles abgebogen. Wenn man sich aber die Zeit nimmt und schreibt mal eine nette Karte und schreibt nochmal alles auf 2 Seiten runter und sagt, pass mal auf, du bist so ein toller Sohn und so wunderbar. Und eines, das fehlt dir irgendwie noch, du bist noch nicht beim Heiland. Ich möchte sagen, er lebt wirklich, er ist auferstanden. Und ich möchte dich so inständig bitten, Mensch, denk nochmal drüber nach, geh dem nach, lies das nochmal. Und ich bete auch intensiv für dich. Nochmal eine Gelegenheit. Ich sage nicht, dass damit einer zum Glauben kommt, aber wir müssen die Gelegenheiten nutzen. Wir müssen die Gelegenheit nutzen, die der Herr uns gibt. Nicht? Und wir sehen nochmal, wie gesagt, das Osterfest, das bietet sich an, einfach auch nochmal selber zum Verkündiger des Herrn Jesus Christus zu werden. Halt. Und ein letztes noch, die Konsequenzen des Nichtglaubens. An wenigen Stellen wird so deutlich gesagt im Neuen Testament wie hier, wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Nochmal, dass dieses Kapitel so in Frage gestellt wird, diese 11 Verse. Das gefällt dem Widersacher nicht, dass klar und deutlich gesagt wird, was passiert, nicht? So wie bei den Zigarettenschachteln, wo jetzt die ganzen Bildchen drauf sind, nicht? Rauchen verursacht Krebs und dann liegen da die Toten und weiß der Kuckuck, so eine fressende Lunge. So ist das. So ist das mit Nichtglauben. Denn Nichtglaube führt dazu Tod in alle Ewigkeit, nicht? Für alle Ewigkeit, alles vorbei. Der reiche Mann in der Geschichte mit dem Lazarus, der das erleben muss, der sagt nur eins. Also wenn ich jetzt hier keine Chance habe, ein bisschen Wasser zu kriegen, eine Sache bitte noch, eine Sache. Lass mich nur meine Brüder warnen, lass mich nur raus, dass ich das denen nochmal sage, was die Konsequenzen dessen sind, wenn nicht geglaubt wird. Und sagt, du hast keine Möglichkeit mehr. Der nicht. Aber wir haben immer noch die Möglichkeit, das einfach auch klar den Menschen zu sagen, halt, auch darauf hinzuweisen, halt, wenn du nicht bei Jesus Christus bist, dann wartet auf dich die Verdammnis. Halt, nicht? Das ist so hart, nicht? Da wird gesagt, und Fundamentalist und so nach dem Motto, nur sie meinen, sie hätten das Recht für sich zu beanspruchen, aber da kommen wir nicht drum rum, wir mögen uns beschimpfen, wie wir wollen. Halt. Das ist die Konsequenz des Nichtglaubens. Wenn ich nicht im Glauben an Jesus Christus stehe, dann wartet auf mich die Verdammung. Halt, nicht? Das ist etwas ganz Furchtbares, was ganz Trauriges, macht es aber umso notwendiger, dass wir wirklich hingehen und dass wir verkündigen, dass wir weitererzählen, dass Jesus Christus lebt, auferstanden ist halt und jedem, der unter seinem Kreuz steht, Vergebung seiner Schuld schenkt. Es ist 8:30, wir machen einen Punkt, wir haben damit das Markus-Evangelium abgeschlossen. Wir werden nächsten Mittwoch keine Bibelstunde haben, werden erst nach Ostern wieder anfangen, haben dann eine neue Einheit, da wird es gehen um den Propheten Samuel, da werden wir uns mit dem beschäftigen, ein alttestamentliches Thema, da geht es dann nochmal neu los, ganz interessante, tolle Texte. Ich wünsche allen, die uns übers Telefon und übers Internet zugeschaltet sind, einen schönen Abend, eine gesegnete Zeit, seid Jesus anbefohlen, tschüss.